Ich grüße euch in Jesu Namen mit der Jahreslosung, ein Bekenntnis von Hagar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich wünsche uns allen, dass wir das in unserem ganz persönlichen, alltäglichen Leben erfahren. Gott segne unser Hören und unser Reden in diesem Moment heute und hier. Amen. Ich bin jemand, der gerne Dinge zu Ende bringt, und ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Büchlein, wir haben das in den 4 Predigten in der Adventszeit, ja, bis zur Hälfte etwa behandelt. Und es ist mir einfach auch der Rest dieses Büchleins, die zweite Hälfte, ist mir persönlich so zum Segen geworden, dass ich dachte, warum soll ich diesen Segen euch vorenthalten? Das, was mir gut tut, das kann doch vielleicht anderen auch gut tun. Wir haben eigentlich in den 4 Predigten in der Adventszeit noch gar nichts darüber gehört, wie das mit Maria war, als Jesus dann eben öffentlich gewirkt hat. Und sie behandelt, also Basilea Schlink behandelt darin verschiedene Texte aus der Bibel, die uns erzählen, zwischen Begegnungen von Maria und Jesus. Und ich habe heute einen Text ausgesucht, den ich zur Grundlage nehme, aber ich werde in der Predigt auch die anderen Texte ansprechen. Ich gehe einfach davon aus, dass die meisten von euch auch diese Texte kennen. Warum möchte ich das heute noch, diese Predigt noch halten? Es lag mir auf dem Herzen, weil es eigentlich in der Zeit des öffentlichen Wirkens von Jesus um ein Thema geht, für Maria als Mutter, was uns alle immer wieder selber auch beschäftigt. Und es ist das Thema Kontrolle loslassen. Es ist ein Thema, was uns alle immer wieder beschäftigt. Warum? Ich glaube einfach, weil der Mensch Kontrolle haben will. Im Grunde genommen können wir das zurückführen bis in den Garten Eden, die Erbsünde, die sogenannte, dass der Mensch ja wie Gott sein wollte, und eben wie Gott sein wollen heißt, die Kontrolle zu haben, der Herr über die Umstände zu sein. Also das ist etwas, was uns seit Menschengedenken begleitet. Bevor ich euch 3 Punkte mitteile, wo ich versucht habe, das zusammenzufassen, was das für uns bedeutet, die Kontrolle loszulassen, möchte ich euch diesen Text vorlesen, und ich glaube, dass Maria uns ein ganz wunderbares Vorbild darin sein kann, eine ergebene und vertrauensvolle Jüngerin zu sein. Es ist der Text aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 4, die Verse 14 bis 30, ist ein relativ langer Predigttext aus der Menge Bibel, die ja die Basilea Schlink hier eigentlich immer zugrunde legt. Jesus kehrte dann in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Umgegend. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde, wegen seiner Lehre, von allen gepriesen. So kam er denn auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, ging dort nach seiner Gewohnheit am nächsten Sabbattage in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja, und als er das Buch aufrollte, es waren ja damals Schriftrollen, traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkünden, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Nachdem er dann das Buch wieder zusammengerollt und es dem Diener zurückgegeben hatte, setzte er sich, und alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da begann er seine Ansprache an sie mit den Worten: Heute ist dieses Schriftwort, das ihr soeben vernommen habt, zur Erfüllung gekommen. Und alle stimmten ihm zu und staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sagten: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Da antwortete er ihnen: Jedenfalls werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, mach dich selber gesund. In Bezug auf, hilf deinen eigenen Leuten, deiner Familie, deiner Nachbarschaft und so weiter. Alle die großen Taten, die von dir, wie wir gehört haben, in Kapernaum vollbracht worden sind, die vollführe auch hier in deiner Vaterstadt. Er fuhr dann aber fort: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist in seiner Vaterstadt willkommen. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen gab es in Israel in den Tagen Elias, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen blieb, so dass eine große Hungersnot über die ganze Erde kam. Und doch wurde Elia zu keiner einzigen von ihnen gesandt, sondern nur nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und doch wurde kein einziger von ihnen gereinigt, sondern nur der Syrer Naaman. Als sie das hörten, gerieten alle, die in der Synagoge anwesend waren, in heftigen Zorn. Sie standen auf, stießen ihn aus der Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn dort hinabzustürzen. Er ging aber mitten durch sie hindurch und wanderte weiter. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Marias Leben als Mutter von Jesus war ein einziges Loslassen. Und zwar ein Loslassen auf zweierlei Weise. Einmal als leibliche Mutter und einmal als gläubige Frau. Und ich glaube, es sind zwei Arten des Loslassens, die auch wir alle in mehr oder weniger in unserem eigenen Leben erleben. Ich möchte drei Punkte nennen, wo Marias Erleben mit Jesus und ihr Umgang damit für uns alle ein Trost und ein Vorbild sein kann. Denn oft genug passiert es, wenn Gott uns beruft, wenn er ein Projekt auf unser Herz legt, einen Traum, eine Vision, dann passiert es, dass wir das erstmal erfreut sind, dankbar annehmen, am Anfang vielleicht auch Gott einbeziehen, aber oft passiert es im Laufe der Zeit, dass wir es immer mehr zu unserem eigenen Projekt machen. Also dass wir die Kontrolle, die eigentlich Gott gehört, denn es ist ja sein Projekt, sein Wille, seine Berufung, dass wir die immer mehr selber übernehmen und menschlich mit der Berufung umgehen wollen, anstatt Gott dafür zu vertrauen. Die Frage ist, warum passiert das, wie passiert das und was können wir tun, damit es nicht dazu kommt? Erstens, durch Sorgen und Ängste mache ich Gottes Projekt zu meinem Projekt. Wir haben es oft gehört und selbst in der Bibel gelesen, einer der häufigsten Sätze der Bibel ist, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Das ist sozusagen ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht und ich möchte sagen, durch die ganze Menschheitsgeschichte. Das heißt, sich zu sorgen und zu ängsten, das ist etwas ganz Menschliches. Das ist etwas, was jedem von uns immer wieder passiert. Aber, und das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, Angst und Sorge sind immer auch eine Art Misstrauen. Im Grunde genommen können wir Sorgen und Ängste auch auf das Geschehen des sogenannten Sündenfalls im Garten Eden zurückführen. Adam und Eva wollten ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Sie wollten klug und weise werden wie Gott. Sie wollten es so machen, wie sie wollen, nicht wie Gott wollte. Gott hatte ihnen eine klare Anweisung gegeben. Sie haben nicht gehorcht, sie haben sich der Anweisung nicht untergeordnet. Und dadurch kommt es, dass wir natürlich irgendwie erstmal selber die Verantwortung tragen für unser Leben, für diese Welt. Und dann kommt alles durcheinander. Die Welt zerfällt, zerbricht und wir müssen mit dieser zerfallenen Welt irgendwie umkommen. Und natürlich sorgen und ängsten wir uns, weil wir denken, boah, wie soll das wieder in Ordnung kommen? Menschen sind selber aus dieser vertrauensvollen Beziehung zu Gott, der der Herr ist, der die Kontrolle hat, hinausgegangen und wollten ihr Leben selber managen. Und das passiert im Kleinen und manchmal auch im Großen immer wieder in unserem eigenen Leben. Im Grunde genommen sind Sorge und Angst Ausdruck unseres eigenen Misstrauens. Wir haben über etwas die Kontrolle, wir haben die Zügel in der Hand und dann kommen Bedrängnisse, schwierige Situationen, Berge, was auch immer. Und dann denken wir, boah, das kann doch nicht gut gehen. Wie soll ich das wieder hinkriegen? Oder das ist doch total unlogisch, dass das jetzt zu Gottes Plan gehören soll. Maria hätte auch so viel Grund gehabt, sich zu sorgen und zu ängsten. An einer Stelle wird uns das ansatzweise berichtet, dass Maria sich Sorgen gemacht hat, nämlich als Jesus 12 Jahre alt war. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, sie waren als Familie nach Jerusalem gepilgert und dann auf dem Weg nach Hause oder auch dann erst zu Hause merken sie, Jesus ist verloren gegangen. Sie gehen wieder zurück und finden ihn im Tempel. Und da lesen wir so ein bisschen Entrüstung, Angst und Sorge bei ihr, weil sie Jesus direkt sagt, warum hast du uns das angetan? Wie konntest du das tun? Total verständlich für alle Eltern unter uns, können wir verstehen. Und trotzdem glaube ich, dass sie in diesem Augenblick auch ein bisschen das mit ihrer Vorstellung von Gottes Verheißung in Einklang bringen konnte. Denn es wird uns erzählt, Jesus antwortet ja, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Also er bezeichnet den Tempel als sein Vaterhaus. Und es steht dort, Maria bewegte die Worte in ihrem Herzen. Das heißt, sie hat darüber nachgedacht und wahrscheinlich für sich selber begriffen, eigentlich ja logisch, ne? Ich habe die Verheißung bekommen, den Sohn Gottes zu gebären. Warum sollte Jesus dann nicht sich im Tempel auch zu Hause fühlen? Das können wir mit unserem Verstand in Einklang bringen. Aber später, als Jesus dann erwachsen war, da merkt man, dass sie einen Denkprozess durchlaufen hat, wie auch wir alle als Eltern durchlaufen, nämlich einen Ablöseprozess. Da begegnet ihr Jesus auch an bestimmten Stellen so schroff und da antwortet sie nicht mehr so entrüstet oder sorgenvoll. Das ist jetzt nicht mehr so natürlich. Es gibt Eltern, die ihr Leben lang ihre Kinder bevormunden wollen und sich immer Sorgen machen und Ängsten. Aber da merkt man bei Maria, sie hat eine Entwicklung durchlaufen. Zum Beispiel bei der Hochzeit auf Kana, auf der Hochzeit in Kana. Maria weiß wahrscheinlich inzwischen, wie weise Jesus ist, wie mächtig, wie göttlich. Anscheinend hat sie als Mutter Jesu Gotteskraft auch schon erleben dürfen. Denn sie sagt, als kein Wein mehr vorhanden ist, zu ihm: Du, der Wein ist leer. Hier gibt's ein Problem. Warum sonst hätte Maria zu ihrem Sohn gehen sollen, wenn sie nicht gewusst hätte, da ist jemand, der das Problem lösen kann? Sie traut ihm etwas zu. Und hier antwortet Jesus relativ schroff oder distanziert ablehnend: Frau, was geht es dich an? Aber Maria scheint das gar nicht zu stören. Sie geht überhaupt nicht darauf ein. Sie hat ihre Ängste, ihre Sorgen losgelassen in Gottes Hand. Sie vertraut Gott. Sie weiß, Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, wo Jesus sein Wirken, seine Identität öffentlich machen wird. Und sie befiehlt den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Das heißt, sie hat Stück für Stück gelernt, immer mehr Gott zu vertrauen, dass er die Verheißung, die sie zur Geburt über dieses Kind erhalten hat, dass er sie auch so umsetzt und zu dem Zeitpunkt, wann er will, wann Gott will. Also uns wird eigentlich nie wieder nach dem Ereignis mit dem 12-jährigen Jesus davon berichtet, dass Maria sich Sorgen gemacht hätte oder Angst gehabt hätte. Dabei hätte sie wirklich allen Grund dazu gehabt. Allein diese Auseinandersetzung, von der wir heute als Predigttext gehört haben. Ich meine, versucht euch wirklich mal euch in die Lage von Maria als Mutter von Jesus hineinzuversetzen. Jesus hatte schon Wunder getan, war umhergereist. Und endlich, ich denke, das war auch Marias Sehnsucht, kommt er in die Heimatstadt, in die Vaterstadt, nach Nazareth. Er kommt nach Hause. Wie groß muss die Freude gewesen sein? Und natürlich geht er wieder in den Tempel, in die Synagoge. Und ihm wird sogar die Schriftrolle gereicht und er darf sie vorlesen. Uns wird erzählt, die Leute warten gespannt darauf, was er sagt. Und sie sind erfreut über die Worte der Gnade, die er ausspricht. Sie freuen sich, dass er sagt: Das Wort ist heute, hat Erfüllung gefunden. Das Gnadenjahr des Herrn ist angebrochen. Ich könnte mir vorstellen, Maria und auch all die Leute, die dort waren, waren sehr erfreut. Aber Jesus weiß, wer der Herr in seinem Leben ist. Jesus weiß, Gott hat die Kontrolle und ich übe den Willen Gottes so aus, wie er es will. Und dann sagt er etwas. Also er gibt im Grunde seine eigene Ehre in Gottes Hände. Er geht die Gefahr ein, dass er abgelehnt wird, weil er sagt, in der Heimatstadt hat ein Prophet eigentlich meistens nichts zu melden. Es ist schwer, in einer Gegend Wunder zu tun, wo die Leute einen auf leibliche Art und Weise kennen. Und da fühlen sich die Leute natürlich angegriffen, sie fühlen sich verurteilt. Sie führen ihn hinaus und sie wollen ihn umbringen, vom Felsen stoßen. Da zeigt sich schon, was das Schicksal Jesu ist, nur der Zeitpunkt ist eben noch nicht der richtige. Aber ich denke, Maria hat in diesem Augenblick gespürt, was Simeon einst, als Jesus erst 8 Tage alt war, als sie ihn in den Tempel brachten zur Beschneidung, was Simeon da verkündet hat. Ein Schwert wird durch ihr Herz gehen. Sie wird Jesus loslassen müssen. Hätten wir nicht alle eine klare Vorstellung davon, wie ein Messias, ein Retter sein soll? Und dann sowas? Und ich glaube, genau dasselbe passiert ganz oft auch mit Projekten oder Berufungen, zu denen Gott uns beruft. Sobald unsere Vorstellung von der Umsetzung abweicht von Gottes Vorstellung, zweifeln wir und dann sorgen wir uns. Und wir wollen das Ganze beenden, weil wir denken, wir sind vielleicht falsch unterwegs oder wir wollen es auf eigene Art und Weise weiterführen. Sorgen und Ängsten Raum zu geben, bedeutet, die Kontrolle behalten zu wollen. Darum ist das einzige Fazit: Ich überlasse Gott meine Sorgen und Ängste in Bezug auf seinen Willen, denn er trägt die Verantwortung. Ich habe mich in letzter Zeit sehr geängstet und gesorgt, was unser Schulbauprojekt angeht. Die räumlichen Trennungen von meinem Mann ist schwer für mich, für ihn auch, für unsere Kinder. Und ich war an so einem Punkt, wo ich dachte, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Und dann hat mir geholfen, als eine Freundin von mir mit mir gebetet hat und sie gesagt hat, du, das ist Gottes Baby, du musst es nicht auf die Welt bringen. Es hat mir so gut getan, die Kontrolle wieder an jemand anderen, an Gott zurückzugeben. Aber nicht nur, wenn wir uns Sorgen und Ängsten machen, wir Projekte zu unseren eigenen und sollten deshalb unsere Sorgen und Ängste immer wieder an Gott abgeben, sondern auch zweitens, durch nicht umbetetes Planen und Organisieren mache ich Gottes Projekt zu meinem Projekt. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Es gibt Menschen, die machen sich selten Sorgen und haben selten Ängste. Die sind eher Leute, die nach vorne preschen, die immer optimistisch sind, die gerne planen und organisieren. Aber auch da besteht die Gefahr, wenn wir das tun, ohne mit Gott Rücksprache zu halten, ohne die Pläne Gott hinzulegen oder die Ideen ihm anzubefehlen, dass wir auch dann immer selber die Kontrolle in der Hand haben und an Gottes Willen, an Gottes Plan vorbeileben. Maria hat ihre Vorstellung von der Umsetzung der Verheißung absolut losgelassen. Immer wieder lesen wir, dass sie die Worte, die sie hört, in ihrem Herzen bewegte. Und das deute ich so, dass sie die auch in Zwiesprache mit Gott bewegt hat. Darum können wir erahnen, dass sie den Vorfall in Nazareth doch einordnen und zuordnen konnte. Eben weil Simeon ihr im Tempel prophezeit hatte, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Das heißt, spätestens in diesem Augenblick in Nazareth, wo die Menschen sich erst an Jesus erfreuen und ihn dann aber sogleich töten wollen, spürt Maria, meine Vorstellung von der Verheißung des Gottessohns ist womöglich eine andere als die, die Gott hat. Das heißt, wenn ich Ideen habe und sie Gott hinlege, dann ist das ein Mittel, eine Chance, zur Prüfung, zur Läuterung, zur Begutachtung, dann sind das noch keine fertigen Pläne, sondern eher Wünsche und Ideen. Sie gehören mir noch nicht. Wie eigentlich, wenn man auf Arbeit ist und man muss irgendwas erarbeiten, was auch die eigene Aufgabe ist, aber dann geht man zum Chef und lässt es absegnen. Warum sollte das, was in unserem alltäglichen Leben der Fall ist, nicht auch für unsere Beziehung zu Gott gelten? Mit fertigen Plänen ist das anders. Fertige Pläne sind Vorstellungen, die eben schon festgezurrt sind. Das sind praktisch Tatsachen. Sie sind Ausdruck unseres eigenen Willens. Und ihr alle kennt das. Sobald wir was in unserem Herzen entschieden haben, ist es sehr, sehr schwer, davon wieder wegzukommen, das wieder rückgängig zu machen, wieder einen Schritt nach hinten zu treten. Darum, sobald du Gottes Gegenwart nicht mehr spürst auf dem Weg, auf dem du unterwegs bist, hast du vielleicht angefangen, die Züge selbst in die Hand zu nehmen. Vielleicht willst du dann die Verheißung, die Gott dir gegeben hat, auf eigene Art und Weise umsetzen. Später lesen wir davon, dass Maria und Jesu Geschwister zu einem Treffpunkt kommen, wo sie wissen, Jesus ist dort. Und es heißt dort, sie wollen mit ihm reden. Also die Leute sagen, hier, deine Mutter und deine Geschwister sind da, die wollen mit dir reden. Und was antwortet Jesus? Er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder und Schwestern? Alle, die den Willen Gottes tun, die sind mir Mutter, Bruder und Schwester. Wie krass ist das? Maria muss ihre eigenen Vorstellungen von der Berufung, Mutter des Gottessohns zu sein, vollständig loslassen. Sie muss lernen, sich selbst den Plänen Gottes immer wieder unterzuordnen und ihre eigenen Pläne und Vorstellungen loszulassen. Elisabeth hat einst zu ihr gesagt, das haben wir in einer der Predigten gehört in der Adventszeit, wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Und jetzt muss Maria erkennen, dass auch sie selbst, obwohl sie die leibliche Mutter von Jesus ist, sich Jesus als ihrem Herrn unterordnen muss. Also aus der leiblichen Verbindung wird eine geistliche Verbindung. Mir geschehe, wie du willst. Die allerersten Worte von Maria, die ziehen sich durch ihr Leben. Sie musste dieses Bekenntnis immer wieder sprechen. Und so ist es auch mit uns. Auch wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, es tut mir leid, dass ich selber die Kontrolle übernehmen wollte. Es tut mir leid, dass ich Sorgen und Ängsten Raum gegeben habe oder dass ich selber die Zügel in die Hand genommen habe und geplant und organisiert habe, ohne dich zu fragen. Ich will es wieder an dich abgeben, die Kontrolle. Ich will dir wieder dafür vertrauen, dass dein Weg gut ist, den du mich führst und dass du alles zu einem guten Ende bringen wirst. Fazit, Ich überlasse Gott alle meine Vorhaben und Pläne, damit sein Wille geschieht. Und drittens, durch Vergleiche mit menschlichen Strategien und Erfolgen ordnen wir Gottes Allmacht dem menschlichen Willen unter. Maria musste lernen, sich Jesus unterzuordnen, weil er auch ihr Herr war, geistlich gesehen. Das heißt, zu Maria zu beten ist unnötig, es ist ein Umweg, brauchst du nicht. Es ist nicht notwendig zu deinem Heil. Wenn Maria zu Menschen sprechen könnte, würde sie wahrscheinlich sagen, tut das, was Jesus euch sagt, genauso wie bei der Hochzeit in Kana. Und Gott selbst sagt sogar auf dem Berg der Verklärung, das ist mein lieber Sohn, Jesus Christus, auf den sollt ihr hören. Nicht Mose, nicht die Gesetze, nicht die Propheten, Jesus. Niemand anderes bekommt die Vollmacht von Gott außer Jesus. Wenn du also gerade feststeckst in deinem Ehrenamt, in der Ausübung deiner Berufung, dann ist der einzige Ausweg, zu Jesus allein zurückzukehren, dich seinem Willen unterzuordnen und ihn um Gnade zu bitten, dein Gottvertrauen wieder zu stärken, die Kontrolle zurück in seine Hände zu legen. Wenn Maria als Mutter, leibliche Mutter von Jesus, sich schon unterordnen musste, wie können wir glauben, das nicht nötig zu haben? Vielleicht sagst du aber, gut und schön, Gott zu vertrauen und die Kontrolle loszulassen, aber ganz ohne eigene Kontrolle geht's doch gar nicht im Leben. Und es stimmt. Wir alle sind, die meisten, glaube ich, geprägt von Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl. Ich glaube, wir Deutschen können das auch besonders gut. Und das hat uns auch zu was gebracht. Das sind gute Gaben, gute Fähigkeiten. Wer Verantwortung trägt, der hat ja meistens auch eine Art Kontrolle. Aber Kontrolle an Gott abzugeben, heißt nicht, dass ich von aller Verantwortung befreit bin. Darum fand ich das Beispiel von Tim auch so passend. Dass Tim die Leute im Blick hatte, während er wahrscheinlich Klavier gespielt hat oder Gitarre, die da saßen, das zeigt ja sein Verantwortungsgefühl. Das zeigt seine Fürsorge für die Menschen. Das ist was total Gutes. Das ist eine Gabe, das ist eine Fähigkeit. Aber der Punkt ist, dass der Moment, in dem er das gespürt und wahrgenommen hat, da war es nicht seine Aufgabe, da dann was zu unternehmen. Das hätte den Lobpreis gestört. Da hätte er etwas liegen gelassen, was in dem Moment seine Aufgabe war und seine Berufung. Und so geht uns das manchmal, gerade den Menschen, die ein hohes Verantwortungsefühl haben, dass wir sehen Dinge, wir fühlen uns verantwortlich, wir wollen helfen, eingreifen, mitmischen. Und dann verlassen wir ganz schnell das, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Das ist eine Gratwanderung, das ist ein Spannungsverhältnis. Aber gerade deshalb sind wir ja aufgerufen und auch eingeladen, in beständiger Gemeinschaft mit Gott zu leben, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus. Und er hat es ja an Gott abgegeben. Und dieses Gottvertrauen, das brauchen wir, zu wissen, Gott hat diese Leute im Blick. Und es wird auch später Augenblicke geben, wo Gott den Tim vielleicht wieder daran erinnert, such doch nochmal das Gespräch zu dem oder zu der. Oder erinnert andere Leute daran, die vielleicht eine bessere Begabung haben, dann dieses Gespräch auch zu führen. Ich bin mir sicher, dass es der Wille Gottes ist, dass diese Menschen nicht aus dem Blick verloren werden, aber eben zu dem Zeitpunkt, zu dem Gottes will und auch durch die Menschen, die Gott dazu beruft. Nur weil wir die Kontrolle immer wieder an Gott abgeben, heißt das nicht, dass wir uns aus der Verantwortung stehlen. Überhaupt nicht. Aber wir nehmen sie nur aus seiner Hand, wenn er sie uns gibt, wenn er sie uns überträgt. Eine gute, gesunde, enge Gottesbeziehung ist die Grundlage für die Umsetzung seines Willens, seiner Projekte, seiner Berufungen. Fazit, ich vergleiche meinen Weg mit Gott. Nicht mit menschlichen Wegen, denn Gottes Wege sind immer anders und besser als menschliche Wege, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Das sind genau die Augenblicke, wo es schwer wird. Wenn wir Gott nicht mehr verstehen, auf unserem Weg, den er mit uns geht, dann zu diesem Augenblick der Hingabe zu kommen. Darin ist das Geheimnis. Ich komme zum Schluss. Maria musste einen zweifachen Schmerz durchmachen. Einmal das Loslassen als Mutter, wie jeder Vater, jede Mutter ihre Kinder loslassen muss, wenn sie erwachsen werden. Aber sie musste auch ihre Vorstellung von der Umsetzung der Verheißung zu Grabe tragen. Und auch das müssen wir manchmal tun, auf unserem geistlichen Weg, in der Nachfolge. Ich möchte uns dazu noch kurz was aus dem Büchlein vorlesen und ich lege euch das wirklich ans Herz, das Buch zu kaufen und bis zu Ende zu lesen. Also, Maria, sie litt nicht nur als Mutter, leibliche Mutter, sondern sie litt vor allem auch im Geist. Der allergrößte Schmerz, den sie dabei erduldete, war, dass sie eine Verheißung Gottes zu Grabe tragen musste, denn sie hatte sicherlich die Vorstellung, wie der Messias zu sein hatte, auf dem Thron zu sitzen und zu regieren. Die größten Leiden können wir ertragen, wenn wir im Willen Gottes ruhen, weil wir wissen, dies sind ja seine Wege, auf denen er uns zur Herrlichkeit bringt. Doch schwer und unerträglich werden sie, wenn auf ihnen solche Anfechtungen liegen, dass Gott scheinbar gegen seine Verheißungen handelt und wir ihn darum nicht mehr verstehen können. Vielleicht erlebst du gerade solch einen Schmerz, weil eine Verheißung Gottes sich nicht auf die Art und Weise erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast. Aber später am Kreuz, als Maria endgültig ihren Sohn Jesus loslassen musste und ihre Hoffnung und ihre Träume begraben sah, da kümmerte sich Jesus um sie und gab ihr einen neuen Sohn, Johannes, den er liebte. Wo Gott uns etwas nimmt, da gibt er uns auch wieder etwas. Das ist ein göttliches Gesetz, so schreibt Basilea Schlink. Und er hat ihr nicht nur einen geistlichen Sohn gegeben, sondern er hat sie teilhaben lassen an der Erfüllung seiner Verheißung, an der Ausgießung des Heiligen Geistes. Denn in der Apostelgeschichte wird uns berichtet, diese alle waren dort einmütig und andauernd im Gebet vereinigt, samt einigen Frauen, besonders auch mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wie unglaublich und wunderbar muss die Geburt der Gemeinde Jesu Christi gewesen sein für Maria. Wie unglaublich groß muss die Freude gewesen sein, die sie dort erlebt hat. Und wie unglaublich groß wird die Freude sein, wenn du durchhältst, wenn du deine Sorgen und Ängste Gott anvertraust und wenn du Gott die Erfüllung seiner Verheißung in deinem Leben überlässt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen können, der bewahre immer eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn, dem wir uns gerne unterordnen, weil er es gut mit uns meint. Amen.